Wir wollen beten. Herr Jesus Christus, wir wollen dir danken an diesem Abend, dass wir zu dir beten können und dass wir in dir und mit dir zum Vater beten können. Und dass du uns einen Geist geschenkt hast und wir jetzt vor diesem Thron deiner Gnade sein dürfen, nicht ohne dich und nicht gegen dich. Und dafür danken wir dir. Wir haben dich mit uns. Du bist unser Immanuel. Und du weißt, wie dringend wir dich brauchen. Allein um unser ganz normales Leben zu bewältigen mit all dem, was dazugehört. Aber noch ganz anders, wenn es darum geht, in Beziehung zu dir zu leben, sei es hier auf dieser Erde, sei es in Ewigkeit. Und wir danken dir, dass du unser Immanuel geworden bist. Dass du den Himmel verlassen hast, dass du auf die Erde gekommen bist, dass du an unsere Stelle kamst, dass du unsere Geschichte, unsere Biografie, unsere Akte auf dich genommen hast und dass du uns gereinigt hast und dass du uns an dein Herz gezogen hast. Dafür danken wir dir. Und jetzt lebst und wohnst du in uns, kleinen, normalen, durchschnittlichen, sterblichen Menschen. Dank sei dir. Und schenkst uns mit dir die Ewigkeit. Wir beten dich an. Und jetzt danken wir dir an diesem Abend, dass wir gemeinsam Worte von dir lesen dürfen und dass du es bist und dass dein Heiliger Geist hier in unserer Mitte ist, noch an jedem anderen Ort, wo hier dein Wort gehört und gesehen wird. Du bist allgegenwärtig und siehst uns und liebst uns und begegnest uns. Dank sei dir für dein Wort und Dank sei dir auch für die Gemeinschaft an deinem Tisch in den Zeichen von Brot und Wein. Wir beten dich an. Amen. Einen einzigen Satz möchte ich gerne heute Abend mit Ihnen teilen aus dem 4. Buch Mose, einen ganz bekannten Adventsvers, obwohl der Anlass dieses Wortes Gottes gar nicht adventlich war. In 4. Mose 24, Vers 17 steht eine der größten alttestamentlichen Adventsverheißungen. 4. Mose 24, 17, da heißt es, ich sehe ihn, aber nicht jetzt. Ich schaue ihn, aber nicht von nahem. Es wird ein Stern aus Jakob aufgehen und ein Zepter aus Israel aufkommen. Dieses Wort aus 4. Mose 24 ist natürlich jetzt in diesem Augenblick komplett für uns aus dem Zusammenhang gerissen. Aber ich weiß, dass ganz, ganz viele von Ihnen sofort wissen, was vorn hinten steht und die Umstände stehen. Und vielleicht gibt es 2 bis 3, die es nicht komplett gleich wissen. Und deswegen so 2, 3 erklärende Sätze zur Situation. Wo steht denn 4. Mose 24, 17? Wo sind wir denn da? Wir sind ja in diesem Text mit dem Volk Israel durch die Wüste marschiert. Und inzwischen sind wir schon kurz vor dem Einzug in das gelobte Land. Wir sind auf der Ostseite des Jordans gegenüber von Jericho. Also noch außerhalb des Gebietes, aber eben schon an der Jordanseite. Auf der anderen Seite ist Jericho, auf der anderen Seite ist das gelobte Land. Und diese Station, an der hier Israel angekommen ist, ist für Israel natürlich ein Riesengeschenk. Endlich, nach diesen knapp 40 Jahren, sind sie jetzt endlich da, unmittelbar vor dem Einzug. Aber was für sie eine riesengroße Freude ist, ist für die Gegner des Volkes Israel natürlich ein purer Horror. Dass sie jetzt tatsächlich da sind, dieses Millionenvolk da ist, das macht natürlich extrem nervös. Das macht die Midianiter nervös und das macht Moab nervös. Und diese beiden Gruppen sind die, die nun zu diesem ganz bestimmten Zeitpunkt sagen, militärisch kriegen wir die nie in den Griff. Die sind uns komplett überlegen. Wir greifen zur geistigen Kriegsführung. Und zur geistigen Kriegsführung gehörte, dass sie sich einen hochkarätigen Verführer, einen hochkarätigen Beschwörer für eine horrende Summe engagierten. Das war es ihnen wert aus der Kriegskasse, dass der Beste seiner Zeit kam. Es kam Bileam. Bileam war dieser heidnische Seher, der in der Bibel wie kaum eine andere Person 2 Seiten und 2 Gesichter hat. Die eine Seite ist die Seite der Verführung. Biliam steht in seiner Person für Verführung. Wir hatten es gestern Abend ja im Rahmen des Startes der Frauenfreizeit, als wir über Naomi und ihren Weg von Moab, da kommt das Stichwort wieder, zurückgedacht haben. Dass eben genau das der Rat war, den Biliam den Moabitern gab, militärisch unbesiegbar, vermischt euch mit denen, verheiratet euch mit denen, siehe Naomi, siehe Elimelech, mit all den Geschichten, die wir da gestern Abend aus dem Buch Ruth gehört haben. Vermischt euch mit ihnen und dann könnt ihr es tatsächlich schaffen, dass eben nicht mehr profiliert ihr mit dem Gott Abrahams, Isaak und Jakobs lebt und die mit ihren Götzen, sondern dann wird es dieser typische Götzenbrei. Dann habt ihr sie, so könnt ihr sie kriegen, das sind die Moabiter. Und das hat ihnen Biliam geraten. Biliam steht im Neuen Testament, im zweiten Petrusbrief für den Weg Biliams, im Judasbrief für den Irrtum Biliams, in der Offenbarung für die Lehre Biliams, immer negativ, immer für Vermischung, für Anpassung, für Gleichmacherei. Ganz, ganz negativ. Und gleichzeitig hat genau dieser Prophet mit diesen ganz negativen Kennzeichen ein anderes Gesicht. Er ist von Gott, Gott wählt sich die verrücktesten Instrumente aus. Er ist von Gott zu einem der wichtigsten Propheten eben in dieser Zeit genommen worden. Gott füllt diesen Mann, dieses irre Instrument mit ganz entscheidenden prophetischen Sätzen. Und eine der wichtigsten Prophetien im Alten Testament ist das, was hier in 4. Mose 24, 17 steht. Während Biliam ja gebucht worden ist und von seinem Honorar bezahlt wird für die Verfluchung Israels, segnet er sie gezwungen von Gott her ununterbrochen. Aber macht auch deutlich in diesem Satz, dass was du, Balak, der Kriegsführer auf der anderen Seite, als dein großes Problem ansiehst, jetzt diese einzige Schlacht, das ist das geringste Problem, was ihr mit Israel haben werdet. Und jetzt öffnet sich diesem Mann die Augen. Und er sieht über die historische Unmittelbarkeit hinaus, einen ganz, ganz weiten Horizont, ganz, ganz weit guckt er hinaus, eine Zeit, von der er sagt, ich sehe ihn, aber nicht jetzt. Ich schaue ihn, aber nicht von nahem. Es wird ein Stern aus Jakob aufgehen und ein Zepter aus Israel aufkommen. Der Heide Biliam muss Israels Erwählung und Israels ganz bedeutende Messiasgestalt hier an dieser Stelle verkündigen und dokumentieren. Wunderbar, wie das geschieht. Dass es da Teilerfüllungen gab bei David, das mag alles gewesen sein, aber erst einmal wird hier deutlich und klar, das, was hier uns der Biliam zu sagen hat, diese eigenartige Gestalt, das ist nicht nur einfach in seiner damaligen Welt erklärbar. Das geht aus seiner Sicht weit, weit in die Zukunft hinein. Wovon ist die Rede? Es ist zum einen von einem ganz besonderen Zepter die Rede, das aus Israel aufkommt. Und wenn wir von einem Zepter hören, dann haben wir so ein bisschen unsere Königsvorstellungen vor uns. Das Wort, was da steht, hat aber nicht nur einen monarchischen Charakter im Sinn eines Zepters, sondern es ist eigentlich im Kern ein Hirtenstab. Also ein Hirtenstab. Und da wiederum eben nicht nur ein Hirtenstöckchen, sondern ein Stab, mit dem tatsächlich auch regiert wurde. Und dieser Hirtenstab, dieses Zepter, was da steht, ist nun interessanterweise im Lauf der Auslegungsgeschichte von 4. Mose 24, 17 immer weiter transformiert worden. Also stand ursprünglich im hebräischen Text noch das Wort, es wird ein Zepter aus Israel aufkommen. Dann steht in der Septuaginta, der griechischen Übersetzung, an der Stelle, es wird ein Mensch aus Israel aufkommen. Das ist ja schon ein ganz kleiner Unterschied. Und wenn wir noch weitergehen, dann entdecken wir nach der Septuaginta, übersetzt dann die syrische Bibel mit, es wird ein Fürst aus Israel aufkommen. Und dann in den Targumen, im aramäischen Targum, heißt es dann, es wird der Messias aus Israel aufkommen. Also selbst im jüdischen Denken ist aus Zepter der Mensch, aus Mensch der Fürst und aus Fürst der Messias geworden. Also im Judentum wurde 4. Mose 24, 17 immer intensiver, ganz klar messianisch verstanden. Das ist das Zepter und der Hirtenstab. Aber Sie ahnen schon, heute Abend wollen wir uns auf das andere konzentrieren, das nämlich hier heißt, es wird ein Stern aus Jakob aufgehen. Und diese große Bildsprache vom Stern, die spielt natürlich in der Bibel eine ganz wesentliche und wichtige Rolle. Dieses Sternbild, mit einem Bild des Sternes, das hat es in der Bibel natürlich auf sich. Sterne wurden abgesehen von dem Schöpfungsgedanken Gottes. Wir denken da an 1. Mose 1, 2, an Jesaja 40. Er kennt sie alle mit Namen. Wir kennen diese Sprache. Wenn es als Metapher, wenn es übertragen gebraucht wurde, ja, dann wurden tatsächlich auch immer wieder einmal Menschen als Sterne bezeichnet. Wir haben das immer wieder, es wird aber auch negativ beschrieben, dass dann es umherirrende Sterne gibt. Im Judasbrief ist es ein Bild für die Irrlehrer. Wir haben das Bild auch eventuell tatsächlich für Engelmächte oder wir haben es dann auch in der Johannes-Offenbarung für die Sterne, die Engel der Gemeinde, in Offenbarung 1, Vers 20. Aber am aller wichtigsten ist natürlich, wenn vom Stern die Rede ist, dann ist vom Messias die Rede. Stern ist eine der ganz wichtigen Beschreibungen für den Messias. Es ist Nacht und es gibt einen ganz bestimmten Stern, den Morgenstern, der das Kommen des nächsten Tages ankündigt. Und dieser ganz spezifische Stern, um den geht es hier. Es ist also nicht irgendein kleines Sternlein, das irgendwo vor sich hin funkelt, einsam im Weltenall. Es gibt einen ganz spezifischen Stern, der eben dann den Tag und damit den Morgen und damit die Zukunft nach der Nacht ankündigt. Und diesen Stern, den sieht Biliam. Ich sehe ihn, aber, sagt er, nicht jetzt. Ich schaue ihn, aber nicht vom Namen. Wir gehen zurück und denken, ja, du hast recht. Das hat ja auch noch ganz schön lange gedauert. Je nachdem, wenn man diesen Einzug in das gelobte Land terminiert, da gibt es also die unterschiedlichsten Vorstellungen, sind sie mal locker dabei 1600 Jahren, bevor der Stern erstmal dann in Bethlehem ankam. Das heißt, aus der Sicht des Biliams ist es noch ganz weit weg. Aber er sieht ihn schon. Der Stern ist schon prophetisch gesetzt und bestimmt. Und damit kommen wir ja auf ein ganz zentrales Themenfeld, nicht nur der Adventszeit, sondern grundsätzlich biblischen Glaubens. Dass biblischer Glaube die Fakten Gottes, bevor sie Fakten werden, als Fakten in Verheißung ankündigt. Also der Vorlauf, das ist das Spannende. Und man darf sich immer wieder fragen, mein Gott, warum machst du das? Warum machst du das so früh? Mittendrin in der Biliamszeit, mittendrin im Einzug, die waren mit ganz anderen Dingen beschäftigt, setzt du hier in 4. Mose 24, 17 so eine prophetische Aussage hinein, die seit 4. Mose 24 hinein leuchtet in deine Geschichte. Dass der lebendige Gott dieses Thema so enorm wichtig findet, kann man mit Hunderten von weiteren Bibelstellen belegen. Gott liebt es, seine kommenden Wahrheiten viel früher anzusagen, als sie eigentlich eintreffen. Viel früher. Beispiele ohne Ende. Und damit kommen wir in eine Grundstruktur unseres Glaubens, den wir neutestamentlich haben. Denn die Grundstruktur unseres Glaubens besteht unter anderem nicht nur darin, unendlich dankbar zu sein für die Erfüllung seiner Worte. Und wir leben ja, Gott sei es gedankt, so deutlich nach Jesu kommen. Sondern wir als Menschen, die an Jesus Christus glauben, leben in einer Zeit, wo wir warten, bis Worte wahr werden. Und damit sind wir genau bei dem Thema, das wir über die Adventstage jetzt hier in unserem Haus geschrieben hatten. Warten, bis Worte wahr werden. Das ist eine der Grundkennzeichen von Christen. Sie haben bis heute, Sie wissen das mit mir, und wir erinnern uns immer wieder daran, damit uns das nicht rausrutscht, Sie haben bis heute alle Zusagen Ihres Glaubens, alle wesentlichen zentralen Zusagen Ihres Glaubens, haben Sie in einem Warten, bis die Worte wahr werden. Sie leben mit mir in aller Basis Ihres Glaubens auf dieser Grundidee. Er hat es mir gesagt und ich warte, dass das wahr wird. Er hat mir gesagt, dass ich ewiges Leben habe und ich warte, dass das wahr wird. Er hat mir gesagt, dass er mir meine Schuld vergeben hat. Und ich warte, dass das wahr wird. Er hat mir gesagt, dass ich in seiner Welt eine neue Leiblichkeit bekomme. Und ich warte, dass das... Wir können jetzt unendlich weitermachen. Unendlich weitermachen. Alle Grundaussagen Ihres, meines Glaubens an Jesus Christus gründen sich auf diesen Gedankengang. Warten, bis die Worte wahr werden. Er hat es uns gesagt und auf diese Zusagen hin stehen wir, glauben, warten wir. Es ist ganz, ganz wichtig, ein gutes Warten. Es ist ein gutes Warten. Es gibt ja auch ein negatives, ein verzweifeltes, ein sinnloses, ein bescheuertes Warten. Das kennen wir alle auch. Aber hier haben wir es mit einem Warten zu tun, das sich auf Gott gründet. Und natürlich haben wir ja dann in unserer Bibel dann mit neutestamentlichen Figuren zu tun, die das für uns wunderschön zeigen und deutlich machen in ihrer Persönlichkeit. Wir haben ja, nachdem Jesus geboren wurde in Lukas 2, zwei so herausragende Protagonisten des Wartens, die nun die Erfüllung der Worte für sich in überragender, schöner Weise erleben. Da sehen wir zum einen diesen Simeon. Und dieser Simeon, von dem heißt es sogar noch, er wartete auf den Trost Israels. Als seine berufliche Tätigkeit, warten auf den Trost Israels. Das war seine Karriere. Ich warte auf den Trost Israels. Das war der Inhalt seines Lebens. Ich warte auf den Trost Israels. Der Heilige Geist hat es ihm gesagt, du wirst nicht sterben, bevor du nicht den Christus des Herrn gesehen hast. Und inzwischen ist der Mann alt geworden und dann bekommt er die Anregung, einen ganz bestimmten Termin im Tempel aufzutauchen. Und wir wissen es aus Lukas Kapitel 2, genau an dem Termin, wo Simeon in den Tempel hineingeht, kommt Maria, Josef mit diesem Kind. Und er sieht dieses Kind und sagt, Herr, nun lässt du deinen Diener in Frieden fahren, wie du gesagt hast. Denn jetzt haben meine Augen deinen Heiland gesehen. Worte sind wahr geworden. Und zu dieser männlichen Seite, Simeon, gibt es ja das weibliche Pendant. Denn wir haben ja die Hanna, die eben mit ihren 84 Jahren auch noch in den Tempel da eben tigerte. Und in diesem Tempel dann tatsächlich Jesus begegnet ist, diesem Kind. Und mit allen, die auf die Erlösung Jerusalems warteten. Bei beiden ist das Hauptverb ihres Daseins warten. Und dieses Warten ist Markenzeichen von Menschen, die an Jesus Christus glauben. Ich warte, bis Worte wahr werden. Nun gehören wir ganz eindeutig zu dieser bevorzugten Generation, die es dadurch natürlich enorm leicht hat mit dem Warten. Denn je länger wir warten, desto mehr der Worte sind schon wahr geworden. Es ist ein Riesenunterschied, ob Sie wie so ein armer Schluff in der Zeit von Biliam hätten leben müssen. Oder wenn Sie in der Zeit eines Simeon und einer Hanna leben, oder wenn Sie das Vorrecht haben, im 21. Jahrhundert leben zu können. Sie haben ja schon so viele Worte, die wahr werden, gesehen, die sogar in der Bibel dokumentiert sind, dass wir jetzt nochmal ganz anders als adventlich geprägte Christen sagen, ja selbstverständlich, wenn irgendjemand ermutigt ist, dass Worte wahr werden, dann wir. Denn wir stehen ja schon auf dem ganzen Boden der erfüllten Worte. Und dann werden die Worte, die du uns zum Warten noch gegeben hast, die werden sich ebenfalls erfüllen. Dann kriegt diese Adventsverheißung aus Jesaja 60 für uns auch mal einen besonderen Glanz. Jetzt mache dich auch auf und werde dann auch Licht. Denn dein Licht kommt und die Herrlichkeit des Herrn geht auf über dir. Finsternis bedeckt das Erdreich, dunkel die Völker, aber über dir geht auf der Herr der Stern. Über dir geht auf der Herr und seine Herrlichkeit leuchtet über dir auf. Deswegen ist er auch dann in Lukas 1 im großen Lobgesang des Zacharias, ist er das aufgehende Licht aus der Höhe. Die Metapher, die ist da richtig schwierig. Ein Licht, das aus der Höhe aufgeht, ist für uns physikalisch schwierig. Aber der Gedankengang ist, es kommt aus der Höhe, es kommt aus Gott und es geht für uns auf. Und bei uns wird's jetzt hell, weil Worte wahr werden. Also das eine bei diesem Stern ist, zu begreifen, dass Gott es ganz früh festgelegt hat. Und damit alle Generationen, die nach 4. Mose 24, 17 laufen, wissen, das ist der Plan, das ist die Setzung, das ist der Gedankengang Gottes. Durch die ganzen Wirrungen der Geschichte Israels, durch alles auf und ab, hin und her, das war klar, der Stern, der kommt. Was ist das Besondere bei Menschen, die warten? Das Besondere bei Menschen, die warten, ist ja, dass sie auch in einer ganz besonderen Weise belohnt werden, wenn es sich dann erfüllt. Das ist ja eine Erfahrung, die dann nur der Wartende macht. Der gar keine Ahnung hat von nichts, der auch mit nichts rechnet, geschweige denn etwas erwartet. Er lebt natürlich die Dinge auch, aber er lebt sie ganz anders als Menschen, die wartend dastehen und ihr Warten wird belohnt. Also, ich bin ermutigt zum Warten. Ich verlasse mich wartend auf die Worte. Ich werde belohnt, aber das ist alles immer noch nicht die Hauptsache. Die Hauptsache mit dem Warten, dass Sie und ich Wartende sind, auf die Worte warten, ist, dass Sie jetzt im Zustand des Wartens, im aktiven Zustand des Wartens, natürlich eine ganz besondere Ehre dem bereiten, der Ihnen diese Worte gegeben hat. Denn wenn Sie denken, es lohnt sich zu warten, dann bekennen Sie ja damit, dass der das gesagt hat, dass der es wert ist, dass wir warten. Dass er verlässlich ist, dass wir warten. Dass es was bringt, auf ihn zu warten. Jetzt gehen Sie mal ganz weit runter auf unsere kleine irdische Ebene und da kennen Sie auch Menschen, wo Sie sagen, auf den kannst du dich verlassen. Wenn der gesagt hat, er kommt, dann kommt er. Und Sie kennen Menschen, von denen Sie warten, wissen, vergiss es. Das war mal eine Idee und inzwischen hat er es schon lange vergessen. Der hat gar keine Ahnung, was er gesagt hat gestern. Aber wenn Sie jemanden kennen, auf den Sie sich verlassen können, dann ehren Sie ihn natürlich auch damit, wenn Sie wirklich warten. Und wir machen unserem Gott Ehre, wenn er uns als Wartende sieht. Das Warten der Gläubigen ehrt unseren Gott. Es ist Zeichen unseres Respekts, Zeichen unserer Liebe, Zeichen ihm gegenüber. Wenn du das sagst, dann wird das wahr. Adventliche Gemeinde ist wartende Gemeinde. Ganz eindeutig. Wir warten mit großer innerer Überzeugung, dass so wie alle Worte, die bisher wahr geworden sind, auch die Worte wahr werden, die unser persönliches Leben, das Leben dieser Welt und der gesamten heilsgeschichtlichen Gedanken betrifft. Aber irgendwann kam ja dann endlich der Stern. Irgendwann war ja diese Biliam-Wartezeit vorbei und es kam der Morgenstern. Er kam. Jesus Christus kam in diese Welt. Das ist natürlich das Riesengeschenk, was wir in diesen Wochen miteinander feiern wollen. Dass wir in dieser Zeit, in der erfüllten Zeit leben dürfen, wo aus der Wartezeit Erfüllungszeit geworden ist. Als aber die Zeit erfüllt war, sandte Gott sein Sohn. Und das ist passiert und das ist geschehen. Der Morgenstern ist da. Das ist das große Weihnachtsthema. Und die Lieder werden gesungen vorne, hinten, oben, unten. Wir singen nachher auch noch ein Morgenstern-Lied, selbstverständlich. Aber wo ist das Problem jetzt? Ist der Stern doch da? Und das Problem an dem Morgenstern, der da ist, ist, dass das in der jüdischen Theologie natürlich das immer gefragt wurde, was hat sich denn jetzt dazu geändert? Also wir sehen ja jetzt diesen Morgenstern gar nicht. Wir haben ja jetzt seit dem Himmelfahrtsereignis kein sichtbares Sehen dieses Morgensterns mehr. Der ist ja weg. Was hat sich denn geändert? Hat sich überhaupt was getan? Und jetzt kommen wir an das Thema ran, was natürlich für uns als Christen von ganz großer Bedeutung ist. Dass alles, was mit dem Morgenstern zu tun hat, wo man eigentlich gleißendes Licht erwarten müsste, weil der Anbruch des Tages herankommt und die Welten sich verändern, die Schöpfungskräfte ganz neu erblühen, der lebendige Gott ankommt, allem was wir wissen, nein, stopp. Kolosserbrief, Kapitel 3. Euer Leben verborgen mit Christus in Gott. Und dann singen wir heute Abend, der Morgenstern ist aufgegangen und der halbwegs denkende Mensch sagt, ja, wo denn? Und wir sagen, Jesus ist da. Wir sagen, ja, wo denn? Alles ist hell geworden. Wir sagen, ja, wo denn? Verstehen Sie, das ist genau das, was wir miteinander klarkriegen müssen, dass alles, was mit Advent, mit Weihnachten gelebt wird, wird gelebt mit den Augen des Glaubens. Ja, tatsächlich. Das ist es. Und wenn man das nicht wahrnimmt und nicht für sich selber steht, dann fängt man an, sich zu reiben. Dann sucht man verzweifelt nach irgendwelchen kleinen Lichtfunken im Universum, die auch noch irgendwo vielleicht auf Weihnachten hindeuten könnten und konstruiert irgendwelche Pseudo-Beispielchen. Und eigentlich muss man ganz knallhart sagen, das Zentrale unseres Glaubens ist das Nicht-Sehen. Das Nicht-Sehen. Wenn Sie es noch spezifischer wollen, das noch nicht sehen. Ja, wir leben im Glauben und nicht im Schauen. Richtig, tatsächlich. Und deswegen sind Sie ganz normal mit dem Morgenstern unterwegs und ich bin mit dem Morgenstern unterwegs und es ist hell geworden und Jesus sagt, ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht wandeln in der Finsternis. Und wir schauen diese Welt rein, wir schauen unser eigenes Leben rein und sagen, es war selten so finster wie zur Zeit. Und das ist wichtig, das Begreifen, ganz stark begreifen, dass er in Ihrem Leben es hell gemacht hat. Er ist in Ihr Leben eingezogen. Er ist in mein Leben eingezogen. Er ist das Licht, das in Ihrem und in meinem Leben ist. Gott sprach, Licht soll aus der Finsternis hervorleuchten. Und dieser Gott, der hat einen hellen Schein in unsere Herzen gegeben. Dass durch uns dann entstünde die Erkenntnis zur Erleuchtung der Herrlichkeit Gottes im Angesicht Jesu Christi. Das heißt, es ist ein Vorgang, dass in meiner Persönlichkeit was passiert ist. Das Alte ist vergangen, Neues ist geworden. Aber es ist ein Akt, ein Geschenk, das ausnahmslos zusammenhängt mit dem Glauben. Und deswegen sind wir doch so auch darauf angewiesen, dass dieser Glaube, den Gott Ihnen geschenkt hat, den er mir geschenkt hat, dass dieses Geschenk des Glaubens gepflegt, gefördert, aufgebaut wird. Deswegen hören wir ja seine Worte. Seine Worte sind für uns das Licht, Psalm 119, das uns leuchtet auf dem Weg. Und deswegen freuen wir uns, wenn wir an einem Abend zusammen sein dürfen und Abendmahl feiern können, ein Zeichen von Brot und Wein, weil wir begreifen, dadurch will er uns, die wir noch des Glaubens sind, stärken, festmachen, stabilisieren, dass wir da unseren noch nicht sehen Weg ganz treu, ganz klar weitergehen und durchgehen. Sie und ich werden also auch in dieser Adventszeit wiederum die sein, die sagen, natürlich, der Morgenstern ist in meinem Leben angekommen. Christus ist in meinem Leben angekommen. Er hat bei Ihnen, bei mir es hell gemacht. So sieht Leben der adventlichen Gemeinde in unserer Zeit aus. Also das eine ist, Das Warten als Markenzeichen. Das zweite ist tatsächlich mit den Augen des Glaubens das Kommen des Morgensterns begreifen. Und das dritte ist, 4. Mose 24,17 hat sich ja noch gar nicht komplett erfüllt. Ja, aber natürlich noch nicht, das wissen Sie mit mir. Der Stern, der kommt noch. Also der ist angekündigt, der ist schon gekommen und der kommt. Der ist angekündigt, wartende Gemeinde. Der ist gekommen, wir stehen im Glauben und nicht im Schauen, und der kommt. Der kommt. Der Morgenstern kommt. Der Morgenstern kommt und dieses Aufstrahlen des Morgensterns ist natürlich das große Thema, das dann uns in der Johannes-Offenbarung und auch im 2. Petrusbrief beschrieben wird. Im 2. Petrusbrief lesen wir es dann so, das sagt uns das Petrus in seiner Sprache so, dass wenn der Morgenstern dann kommt, dann ist das Licht, das bisher leuchtet an einem dunklen Ort, angebrochen und der Morgenstern geht dann auf in unseren Herzen. Dann wird es richtig hell, dann wird es hell. Wenn dieser Morgenstern, wenn der Christus wiederkommt, dann bestimmt der Christus als Morgenstern fortan alles, was an Macht, an Autorität, an Herrschaft, diese Welt ausmacht. Und jetzt kommt das Erstaunliche. An diesem Morgensternencharakter, an diesem Herrschaftscharakter hat dann tatsächlich seine Gemeinde Anteil. Wir lesen eine ganz erstaunliche Morgensternstelle in der Johannesoffenbarung Kapitel 2 im Sendschreiben an die Gemeinde Thyatira. Da heißt es, so wie auch ich Macht empfangen haben von meinem Vater, so will ich auch denen, die überwunden haben, geben Anteil an dem Morgenstern. Der Morgensterncharakter von Jesus Christus, er ist der Morgenstern, gibt er uns, die wir mit ihm zusammen sind, Anteil an dieser Herrschaftsautorität, die mit ihm verbunden ist. Der Morgenstern kommt. Und so wie er ihn angekündigt hat, der Biliam, und ein erstes Auftreten des Morgensterns für uns schon in der Vergangenheit liegt, so stehen Sie und ich jetzt wieder da und sagen, ja, der Morgenstern ist gekommen, aber er kommt auch noch. Und wenn er kommt, dann werden wir bereitstehen, um ihn zu empfangen und Anteil zu haben an diesem Morgenstern. Und dass er dieser helle Morgenstern ist, das belegen die letzten paar Verse unserer Bibel. Und auf der letzten Seite der Bibel sagt nämlich Jesus, Kapitel 22, Vers 16, Ich, Jesus, ich bin die Wurzel. Ich bin das Geschlecht David. Ich bin der helle Morgenstern. Der Angekündigte, der Gekommene und der Wiederkommende. Deswegen ehre mich mit deinem Warten. Freu dich, dass ich in dein Leben gekommen bin, im Glauben, und streck dich aus danach, wenn ich wiederkommen werde. Ich bete. Und weil du uns hier siehst, genau in dieser Spannung zwischen dem Warten und dem Kommen und dem schon angekommen Sein, dürfen wir auch in diesen Augenblicken jetzt hier stehen und dich ganz herzlich bitten, dass du unseren Glauben aufrichtest und stärkst und festigst, satt machst und nach vorne ausrichtest. Und wir wollen dir von Herzen danken, Jesus, du unser Morgenstern, dass du es auch bist, der uns auch an diesem Abend stärken will, in den Zeichen von Brot und Wein. Damit wir, deine noch nicht sehende, glaubende Gemeinde, dich ehrt mit Warten, im Glauben weitergeht und sich freut auf dein Kommen. Die Nacht ist vorgedrungen, der Tag ist nicht mehr fern. Sei nun Lob gesungen, dem hellen Morgenstern. Auch wer zur Nacht geweinet, der stimme froh mit ein, der Morgenstern bescheinet auch deine Angst und Pein. Amen.